Ja, guten Abend auch nochmal von mir. Wie gerade vorgestellt, mein Name ist Nils Petersen. Ich komme aus Flensburg, der wohl beliebtesten Stadt Deutschlands. Oder vielleicht auch nicht, aber wunderschöne Stadt. Ja, ich möchte heute Abend über ein wundervolles Thema sprechen, durch das ihr ermutigt und gestärkt hier rausgehen werdet. Und auf jeden Fall gefestigt im Glauben, und zwar an die mächtigste aller Verheißungen unseres Gottes, nämlich an die Verheißung des ewigen Lebens. Das Thema der heutigen Predigt lautet Perspektive Ewigkeit, Perspektive ewiges Leben. Denn die Perspektive nach oben, wie wir es hier auch schön sehen von dem jungen Mädchen, verändert dein und mein Leben hier unten. Denn worauf du schaust, beeinflusst, wie du lebst. Du kannst sicher sein, dass ein Marathon-Olympiasieger von klein auf sein ganzes Leben darauf abgestimmt hat, einmal bei Olympia gewinnen zu können. Seine Perspektive, die Olympia-Goldmedaille. Mit diesem Ziel vor Augen lebt er sein ganzes Leben und richtet sein ganzes Leben danach aus. Er weiß, um dieses Ziel zu erreichen, benötigt es höchste Disziplin und jahrelang hartes Training. Also trainiert er jeden Tag hart und ernährt sich sogar danach. Wo andere vielleicht in seinem Alter auf Partys gehen, bleibt er zu Hause, weil er nächsten Morgen früh aufstehen möchte und lieber trainieren will, weil er dieses Ziel vor Augen hat, die Olympia-Goldmedaille. Und alles, um einmal auf einem Podest zu stehen und eine Medaille um den Hals gehängt zu bekommen. Alles für einen kurzen Moment von Ruhm und Ansehen. Doch was ist dieser vergängliche Ruhm im Vergleich zu dem ewigen Siegeskranz, den Gott uns verspricht? Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief im Kapitel 9, Vers 25: Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem, jene um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Gottes Wort, die Bibel, spricht von einer Ewigkeit. Für uns Menschen ist es kaum vorstellbar. Wir können die Ewigkeit mit unserem Verstand nicht erfassen. Denn wir sind wie gefangen in Raum und in Zeit und leben unser Leben buchstäblich von Sekunden zu Minuten, zu Stunden, zu Tagen, Monaten und Jahren. Alles hier auf Erden wird in Zeit gemessen. Gottes Perspektive ist aber komplett anders als unsere. In dem 2. Petrusbrief lesen wir, dass bei dem Herrn ein Tag wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Gott ist nicht eingeschränkt in Zeit, wie wir es sind. Er ist der Schöpfer von Raum und Zeit. Er ist El Olam, hebräisch für der ewige Gott. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir Menschen leben in drei Zeitphasen, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das, was war, was ist und was werden wird. Gestern, heute und morgen. So leben wir unter der Zeit. Gott nicht. Er lebt nur in der Gegenwart. Für ihn gibt es kein Gestern und kein Morgen. Für ihn existiert nur ein Jetzt. Deswegen hat er sich auch Mose aus dem brennenden Dornbusch geoffenbart als Ich bin, der ich bin. Ich war jetzt nicht der Beste in Deutsch, aber diese Konjugation bekomme ich noch hin von dem Verb sein. Ich bin, erste Person, Präsens, der ich bin, erste Person, Präsens. Zeitform, ganz klar, Gegenwart. Der ewige Gott lebt im Jetzt, weil es in der Ewigkeit keine Zeit gibt. Und Weil das für uns kaum möglich ist zu verstehen, hilft Gott uns, indem er sagt, ein Tag ist für ihn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Die Übersetzung davon für uns: Schau nicht auf deine Uhr, um Gottes Zeit zu messen. Schau nicht auf deine Uhr, um Gottes Zeit zu messen. In Jesaja 55, in Versen 8 und 9 lesen wir: Denn meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Er meint also, guckt nicht auf eure Uhr, um meine Zeit zu messen. Was Gott dir und mir heute sagen will, ist, dass wir unsere Perspektive, unsere Blickrichtung wechseln sollen. Nämlich den Blick wegnehmen von dem Vergänglichen hier auf Erden und hinwenden auf das Unvergängliche, auf das Ewige im Himmel, während wir aber immer noch hier im Vergänglichen in dieser Erde leben. Gott möchte, dass wir mit beiden Füßen auf dem Boden der Erde stehen, aber an das Reich der Himmel denken. Er möchte, dass wir an die Ewigkeit denken, während wir hier auf der Erde Geschichte schreiben. Ja, liebe Geschwister, auch wir sind ein Teil der Heilsgeschichte und reihen uns hinter den großen Namen unserer Vorfahren demütig ein. Wir schreiben vielleicht sogar gerade momentan die Apostelgeschichte 29. Die Bibel lehrt uns, dass es nur zwei Wege in die Ewigkeit gibt und auch nur zwei Orte in der Ewigkeit existieren. Es gibt den breiten Weg, der ins Verderben führt, in den ewigen Tod, in die ewige Verdammnis, in der Hölle. Und es ist der schmale Weg, Jesus Christus, der zum ewigen Leben führt, in Gottes Reich, seiner Herrlichkeit. Nach dem Tod ist nicht alles vorbei. Denn nach diesem Leben kommt die Ewigkeit. Wir Menschen sind nämlich Körper, Seele und Geist. Du bist ein Geist und wirst ewig leben, ob es dir gefällt oder nicht. Denn wenn du stirbst, dann stirbt nur dein Körper. Der wird wieder zu Staub, so wie er aus Staub gemacht wurde. Doch dein richtiges Du, dein Geist und deine Seele, die werden für ewig leben. Entweder leben, ewiges Leben im Himmel oder ewige Verdammnis in der Hölle. Einige Leute fragen mich, wie oder was ist denn das ewige Leben? Und ich muss dann sagen, die Frage ist nicht wie oder was, sondern wer? Denn die Antwort liegt in einer Person, nämlich in der Person Jesus Christus aus Nazareth, der uns sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Steht sogar in der Bibel noch danach. Glaubst du das? Ewiges Leben bezieht sich also in erster Linie nicht auf eine Zeitspanne, sondern auf die Person Jesus Christus. Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 5, Vers 20. Johannes schreibt: Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und er ist das ewige Leben. Er ist der Schöpfer und die Quelle allen Lebens, das Alpha, das Omega, der Anfang und das Ende. Er ist der Weg und die Tür zum Leben in die Ewigkeit. Und wir können weiterlesen in demselben Brief, im selben Kapitel von Johannes, in den Versen 11 bis 12, schreibt er: Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Hast du den Sohn Gottes? Denn die, die ihn haben, sind vom Tod zum Leben durchgedrungen. Die, die tot waren durch ihre Sünden und Übertretung, sind lebendig gemacht worden durch Jesus Christus. Ja, sie haben in sich das Leben Christi. Hast du dieses Leben in dir? Lebt Jesus Christus, der Sohn Gottes, in dir? Prüf dich da selbst, denn diese Frage kannst du nur dir selber beantworten. Und wenn er in dir lebt, dann bist du eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Du bist vom Neuen geboren, von oben geboren, von Gott geboren. So sagte Jesus damals zu dem Pharisäer, zu Nikodemus: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du musst wiedergeboren sein im Geiste Gottes, wenn du sein Himmelreich sehen willst. Aber genauso wenig, wie du zu deiner Geburt im Fleisch beigetragen hast, kannst du zu deiner Wiedergeburt im Geist beitragen. Wir können nicht aus uns selbst heraus im Fleisch geboren werden. Das ist unmöglich. Genauso unmöglich ist es, aus uns selbst heraus wiedergeboren zu werden im Geist. Das ist ganz allein Gottes Werk. Das Werk seines Heiligen Geistes. Denn dem Schöpfer allen Leben haben wir das zu verdanken, der uns um seiner großen Liebe willen ein neues Herz gegeben hat und seinen Geist in unser Inneres gelegt hat, sodass wir dann erkennen konnten, was kein Mensch von alleine erkennen kann, nämlich, dass wir uns durch unsere Sünden an Gott schuldig gemacht haben und eigentlich ewige Verdammnis verdient hätten, aber den Himmel durch Jesus Christus, seinen Sohn, geschenkt bekommen haben. Aber dass Gott der Vater, des Weiteren verstehen wir, dass Gott der Vater in seiner großen Gnade unsere Sünden auf seinen Sohn Jesus Christus gelegt hat, der stellvertretend für uns sein Leben am Kreuz gegeben hat, damit wir leben können. Der unsere Schuld vor Gott getilgt hat, die wir niemals hätten bezahlen können. Der den Zorn Gottes, wie wir es gerade gesungen haben, und die gerechte Strafe getragen hat, die wir verdient hätten, unserer Sünden wegen. Und jeder von euch wahrscheinlich kennt den berühmten Vers in Johannes 3,16: Weil Gott so sehr die Welt geliebt hat, hat er seinen eingeborenen Sohn gegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, an Jesus, seinen Sohn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Etwas weiter in dem Kapitel, am Ende des Kapitel 3 von Johannes, schreibt er: Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das Wort Gottes ruft dir zu, wo du es aufschlägst, dass du umkehren musst von deinen sündenhaften Wegen und allein auf Jesus Christus vertrauen sollst. Glaub an den Sohn als deinen Retter, als deinen Heiland, an den einzigen Weg, der dich ins ewige Leben führen kann. Denn wenn du umkehrst zu Gott und seinen Sohn im Glauben annimmst, dann versiegelt dieser wunderbare Gott dich mit seinem Heiligen Geist, in welchem du wiedergeboren bist, wiedergeboren wirst zum ewigen Leben. Und es ist Gottes Kraft, die dich dabei bewahrt, dass du da sicher oben ankommst. Denn so wie es nicht in unseren Händen lag, wiedergeboren zu werden im Geist zum ewigen Heil, so liegt es auch nicht in deinen Händen, dieses Seelenheil auch zu bewahren, selbst zu bewahren, um es nicht zu verlieren. Es ist Gottes gutes Werk, das er in uns angefangen hat, und er verspricht es auch zu vollenden, bis zu dem Tag, an dem wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Das ist die Gewissheit, die wir haben dürfen, dass wir dieses Seelenheil, was Gott uns geschenkt hat, nicht wieder verlieren werden, weil es Gott ist, der daran festhält und uns daran festhält, uns dort oben sicher hinzubringen. Und das können wir auch durch und durch in der Bibel lesen. So zum Beispiel sagt Jesus Christus in Johannes 10, die Verse 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Erfüllen dich diese Verse nicht mit Frieden? Mich erfüllen sie mit so viel Erleichterung. Das erleichtert mich so sehr zu wissen, dass es nicht in meinen Händen liegt, mein Heil zu bewahren, um es nicht wieder zu verlieren. Und seien wir mal ganz ehrlich, wenn es in unseren Händen läge, würde das gut gehen? Vertraust du dir so sehr? Ich kenne mich einfach zu gut, dass ich weiß, dass ich da kein bisschen auf mich vertrauen kann. Ich vertraue allein auf meinen Herrn Jesus Christus und auf seine Gnade. Und ich bin so dankbar, dass meine Erlösung ganz alleine in seinen Händen liegt. Denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er ist auferstanden. Und ich habe in ihm ewiges Leben. Und ich vertraue so sehr auf ihn, dass ich wie Paulus sagen möchte, für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Liebe Freunde, es geht nicht um uns. Das ging es noch nie. Es geht nur um Jesus. Nicht wir entscheiden durch unser Tun oder Nichttun, ob wir errettet oder verdammt sind. Jesus Christus hat durch das, was er am Kreuz vollbracht hat, schon entschieden, dass jeder, der an ihn glaubt, erlöst ist und ewiges Leben hat. Es ist ein abgeschlossenes Werk, dem du nichts mehr hinzufügen kannst. Es ist die Siegesbotschaft vom Kreuz. Der Sieg ist errungen. So kämpfen wir den guten Kampf, aber nicht um den Sieg, sondern in dem Sieg. Wir dürfen voller Freude auf die Ewigkeit schauen. Wir sind zwar noch auf dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Unser Bürgerrecht, schreibt Paulus in einem Philipperbrief, aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Liebe Geschwister, wir sind die Gemeinde Jesu Christi. Und für das Wort Gemeinde steht im griechischen Urtext das Wort Ekklesia. Und das bedeutet übersetzt Herausgerufene. Wir sind buchstäblich herausgerufen worden von Gott aus dieser gefallenen, vergänglichen Welt, die sich dem Ende neigt, hin zum ewigen Leben in einer unvergänglichen, neuen, heilen Welt. Liebe Geschwister, vergesst nicht, wo ihr herkommt. Aber verliert niemals die Sicht auf das, was kommen wird. Denn das, was kommen wird, wird so viel größer sein als das, was jetzt ist. Eine neue Welt in Gottes Herrlichkeit, in der Gott selbst bei uns sein wird, alle Zeit bis in alle Ewigkeit. Und Gott wird dort in seiner neuen Welt alle Tränen abwischen von unseren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Keine Sünde, kein Widersacher, keine Lüge und kein Hass wird mehr sein. Und Gott ist kein Mensch, dass in ihm Lüge ist. Tausende seiner Verheißungen haben sich schon erfüllt. Und auch der Rest wird sich noch erfüllen, auf Punkt und auf Komma. Vertraut auf Gott und auf seine Verheißung. Vertraut auf sein Wort. Wir haben einen treuen Herrn, der an den Bund mit uns festhält. Und die nächste große Verheißung, die sich jeden Moment erfüllen kann, ist die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi in den Himmel. Wer von euch rechnet noch wirklich damit, dass unser Herr Jesus Christus jeden Moment kommen kann, um uns zu holen? In einem Wimperschlag werden wir dann in den Wolken auf unseren ewigen Gott treffen. Und in dem 1. Thessalonicher Brief im Kapitel 4, die Verse 16 und 17 lesen wir: Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Wer rechnet noch wirklich damit? Wir können darauf vertrauen. Wir wissen nicht, ob das auf uns zutreffen wird, ob wir diejenigen sind, die das erleben dürfen, aber wir müssen damit rechnen, dass es jeden Moment passieren kann. So vertraut darauf, dass wir einmal in einem verherrlichten Leib, in weißen Kleidern, vor Gott stehen werden in seiner Herrlichkeit. Und Tausende über Tausende Gläubige werden mit uns diesen lebendigen Gott in einem himmlischen Chor loben und ihm ewig dankbar sein. Vertraut darauf, dass wir auch unsere Liebsten, die an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wiedersehen werden im Himmelreich Gottes. Denn wenn die Bibel von Tod spricht, meint sie nicht aufhören zu existieren, sondern sie meint Trennung. Im Moment sind wir vielleicht noch getrennt von unseren Liebsten, die jetzt schon bei unserem Herrn im Himmel sind. Aber bald schon werden wir sie wiedersehen und werden wieder mit ihnen vereint sein. Denn sie sind entschlafen, sind uns vorausgegangen und sind jetzt schon am Endziel ihres Glaubens angekommen, an ihrer Seelenseligkeit. Umso größer deine Erwartungen vom Himmel sind, umso siegreicher ist dein Leben als Christ hier auf Erden. Umso kleiner deine Erwartungen vom Himmel sind, umso schwerer wird dein Leben als Christ hier auf der Erde sein. Denn deine Erwartungen wirken sich auf dein Verhalten aus. Wenn du das Leben hier auf Erden so leben möchtest, wie Gott es sich für dich gedacht hat, dann musst du es mit der Ewigkeit vor Augen leben. Das Problem ist vielleicht, dass deine Erwartungen von der Ewigkeit so klein sind, dass dir dieses Leben hier unten größer und wichtiger erscheint als das Leben da oben im Himmel. Es ist Zeit, deine Perspektive von dieser Welt auf die Ewigkeit zu verschieben. Ändere deinen Fokus von hier auf den Himmel. Lebe dein Leben hier auf Erden im Licht des ewigen Lebens und nicht im Schatten der Vergänglichkeit. Je mehr ich aber die Ewigkeit aus meinem Blick verdränge, desto wichtiger wird mir das, was hier auf Erden ist. Je näher ich aber die Ewigkeit vor Augen habe, umso mehr wirkt sich das auf mein Verhalten aus, wie ich mein Leben hier auf Erden lebe, wie ich Entscheidungen fälle, wie ich Prioritäten setze, was ich tue, wohin ich gehe, was ich sage und was ich denke. Alles wird anders sein, wenn ich die Ewigkeit im Fokus habe. Doch der Widersacher, der Feind, tut alles, um genau das zu verhindern und lässt uns oftmals diese Welt hier größer und schöner erscheinen, damit die Welt, die kommen wird, für uns kleiner und unwichtiger wird. Denn je mehr ich die Ewigkeit verdränge, umso weniger interessiert es mich, wie ich dieses Leben hier auf Erden lebe. Das verleitet mich dazu, vielleicht zu machen, was mir gefällt und ja, meinen Begierden nachzugehen, ohne jemanden Rechenschaft ablegen zu müssen. Aber ja, das ist zum Beispiel, warum Atheisten an den fantasievollen Theorien festhalten und Gott ablehnen. Das ist derselbe Grund, aus dem, warum Verbrecher nicht vor den Richter kommen wollen. Damit sie nämlich weiter so leben können, wie sie leben, ohne einen intelligenten Schöpfergott irgendwann mal für ihr Leben Rechenschaft ablegen zu müssen. Denn wenn du Gott und sein Wort wirklich ernst nimmst, dann wirst du bestmöglich versuchen, so zu leben, wie Gott es will und nicht mehr so, wie du es willst. Und so sagt uns Gott durch den Apostel Paulus im Kolosserbrief: Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und sobald wir das tun, gucken wir auf das Leben hier durch eine andere Linse, durch die Linse der Ewigkeit. Und dementsprechend setzen wir dann unsere Prioritäten und fällen unsere Entscheidung. Denn unsere Entscheidungen im Hier und Jetzt haben Auswirkungen für uns in der Ewigkeit. Und um die richtigen Entscheidungen im Hier und Jetzt zu treffen, frag dich am besten, wie wird die Ewigkeit meine Entscheidungen sehen? Liebe Geschwister, wir sind nicht dazu berufen, uns Imperien hier auf Erden zu bauen, sondern Reich Gottes. Wir sind nicht geschaffen worden, um Ruhm und Ansehen zu haben, sondern um Gott alle Ehre zu geben. Wir sind nicht hier, um uns vergängliche Schätze auf Erden zu sammeln, sondern Frucht für das ewige Leben. In dem 2. Petrusbrief im Kapitel 3, Vers 10 steht geschrieben: Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Wenn also die Erde und alles darauf vergehen und verbrennen wird, warum behandelst du sie so, als würde es nicht so sein? Die prachtvollsten Bauwerke und die modernsten Technologien werden einmal komplett zerstört sein. Das Gold, das Geld und die Banken, in denen es liegt, werden zerschmelzen. Alle Dinge, die der Mensch hochhält und verehrt, werden sich vor Hitze auflösen. Also warum behandelst du all diese Dinge, als wären sie für ewig? Ja, wir leben in dieser Welt, wir benötigen ein Haus, ein Auto und Geld, um Essen zu kaufen. Na klar, Gott sagt auch nicht, dass du diese Dinge nicht haben sollst. Er sagt, dass du sie in der richtigen Perspektive sehen sollst. Halte dir vor Augen, dass all das vergänglich ist. Wenn du die Ewigkeit willst, musst du diese vergängliche Welt loslassen, mit allen Dingen, die dazugehören. Denn nichts von dieser vergänglichen Welt wird in der neuen, unvergänglichen Welt sein. Paulus schreibt im Galaterbrief: Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Wir können zwar nicht ändern, wo wir leben, aber wir können ändern, worauf wir schauen. Gott möchte, dass wir dieses Leben hier auf Erden aus der Perspektive Ewigkeit leben, in größter Erwartung und lauter Freude auf die neue Welt, die kommen wird. Damit das Leben in der Ewigkeit für uns wesentlich wichtiger wird als das Leben hier. Er möchte, dass das Leben in der Ewigkeit unser Leben im Hier und Jetzt bestimmt. Und ich möchte euch jetzt am Ende noch ein Beispiel dafür machen. Für eine große Aufführung, eine Musical zum Beispiel, braucht man eine Generalprobe, damit man bestens auf die Show vorbereitet ist. Die Generalprobe ist nicht die Show. Aber weil es halt diese große Show, diese Aufführung gibt, muss es auch eine Generalprobe geben. Bei der Generalprobe dreht sich alles um den großen Tag der Aufführung. Alles, was man da macht und was man da denkt, ist für diese große Show an dem einen Tag. Um für diesen großen Tag der Aufführung vorbereitet zu sein, muss man halt proben. In den Vorbereitungen und Proben macht man auch viele Fehler. Man vergisst vielleicht ein paar Sätze, man lässt ein paar Dinge aus. Aber mit dem Fokus und der Erwartung auf den großen Tag der Show wird man von Probe für Probe sicherer werden. Unser Leben hier auf Erden ist die Generalprobe für die Ewigkeit. Wir werden einmal vor unserem Herrn Jesus stehen. Und ja, wir haben viele Fehler gemacht, haben Dinge vergessen, haben Liebe ausgelassen. Aber wenn wir unseren Fokus auf die Ewigkeit setzen, verändert das unser Leben hier auf Erden. Und die Ewigkeit lässt uns siegreich in dieser Zeit leben. Im Psalm 103, die Verse 15 und 16 von David, schreibt er: Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Dieses Leben ist wie ein Schatten. Gestern war ich noch 18, heute schon 36. Wo ist diese ganze Zeit hin? Die, die noch ein paar Jährchen älter sind, können das vielleicht noch wesentlich mehr ausdrücken, als ich es kann. Aber es ist wie ein Hauch. Mein Opa ist dieses Jahr gestorben, mit 92 Jahren, auch ein gläubiger Mann. Er wusste, wo er hingeht. Und kurz bevor er gestorben ist, am Sterbebett sagt er zu mir: 92 Jahre, Nils, wo ist die Zeit geblieben? Dieses Leben ist ein Hauch. Die Linie zur Ewigkeit liegt nicht vor uns, wie einige das glauben. Die Linie zur Ewigkeit läuft parallel neben uns und kann jeden Moment überschritten werden. Wir wissen nicht, wann unser Tag kommen wird. Aber es muss uns bewusst sein, dass wir jeden Moment auch von dieser Erde scheiden können. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, steht im Hebräerbrief, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Ja, wir Menschen sterben einmal und dann werden wir vor Gott stehen und für alles in unserem Leben Rechenschaft ablegen müssen. Und dann ist Jesus Christus entweder unser Retter, wenn wir ihn im Glauben angenommen haben, oder aber unser Richter, wenn wir ihn abgelehnt haben. Du hast nur dieses eine Leben und das verfliegt so schnell. Worauf wartest du? Es ist höchste Zeit, über deine Ewigkeit nachzudenken. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten, schreibt Jakobus. Ja, wirf dein Leben in Gottes Hände und sei ein Zeuge des gekreuzigten und wiederauferstandenen Herrn. Vergeude nicht deine kostbare Zeit mit vergänglichem Schwachsinn, sondern lebe dein Leben in der Perspektive Ewigkeit, zur Ehre des Königs und zum Segen für sein ewiges Reich. Und rechne damit, dass dieser Herr, Jesus Christus, unser Herr, jeden Moment wiederkommen kann. Und sei dir bewusst, dass auch jeden Moment das Leben auf der Erde für uns vorbei sein kann. Und dass wir, egal von welcher diesen beiden Optionen, vor unserem Herrn stehen werden. Bist du bereit dafür? Gott segne dich und dein Leben in Perspektive Ewigkeit. Amen.